Ja, ich würde gerne etwas Neues anfangen wollen mit euch, und zwar in der kommenden Zeit das Markus-Evangelium betrachten. Ich glaube, es passt ganz gut nach einem Brief wie dem Philipperbrief, wo auch einiges an Lehre drin ist. Denn es ist so ein Bericht über das Leben von Jesus, der vieles an Lehre enthält, aber sehr handlungsorientiert ist. Also in der Regel entfaltet Markus keine schwer verständliche Theologie, schwer verdaulich allerdings manchmal schon, aber ist sehr handlungsorientiert. Und er berichtet uns viele Ereignisse, die in ihrer Zusammensetzung und Aussage eigentlich immer wieder drei Dinge beleuchten sollen. Erstens, wer ist Jesus? Zweitens, was ist sein Auftrag? Und drittens, was ist sein Anspruch an unser Leben? Also das Thema Nachfolge, wie folgen wir ihm nach, steckt ganz stark mit drin. Ist so ein bisschen wie so eine Visitenkarte, wenn ihr euch das vielleicht so als Bild einprägen mögt. Man hat hier oben drauf den Namen, also die Identität. Dann kommt die Qualifikation, die Aufgabe. Und wenn man dann Kontakt miteinander aufnimmt, dann geht es darum, ja, was erwartet man voneinander, worum geht es dann konkret. Und so ein bisschen ist dieses System oder die Struktur im Markus-Evangelium. Und mein Wunsch ist es, dass wir diese ganz besondere Perspektive auch von Markus auf das Leben von Jesus schätzen und kennenlernen, so ein bisschen wie bei einem guten Freund. Und dass uns diese großartigen Wahrheiten über Jesus, die uns vielleicht nicht unbekannt sind, aber dass sie uns ganz neu wichtig werden. Es soll heute um die ersten 13 Verse gehen. Ich habe, weil wir keine Beamer-Präsentation haben, euch das hier hingelegt, zumindest, dass man so zu zweit reingucken kann an die Stühle. Ich werde sie nicht Vers für Vers auslegen, sondern mehr wie ein Hubschrauber, deswegen habe ich den da auch oben rechts in die Ecke gedruckt, über dem Text so kreisen und dann Verschiedenes dazu sagen. Da heißt es, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige eben. So war Johannes in der Wüste, taufte und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sprach, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Ich habe euch mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren, und die Engel dienten ihm. Ja, bevor wir zum Text kommen, ich weiß, wir haben hier keine Vorlesung, aber ich will doch ein paar Worte so zur Einleitung, so zum Hintergrund einmal versuchen, zumindest kurz zusammenzufassen. Das Markus-Evangelium ist wie auch die drei anderen Evangelien, also Matthäus, Lukas und Johannes, ursprünglich eine anonyme Schrift gewesen. Es stand also kein Name darüber oder darunter, sondern diese Überschrift Evangelium nach Markus ist diesem biblischen Buch später, also circa spätestens 125 nach Christus, gegeben worden. Man war sich aber offenbar einig, dass dieses Werk von einem gewissen Markus stammt, zu dem es auch nicht näherer Erläuterungen bedurfte, erschien ein Begriff für die damaligen Gemeinden gewesen zu sein. Markus stammte aus Jerusalem und er wird in Apostelgeschichte 12 zum Beispiel als Johannes Markus bezeichnet. Markus war sein lateinischer Beiname. Er gehörte mit seiner Mutter zur dortigen Gemeinde und war der Cousin von Barnabas. der ja auch eine wichtige Figur in der frühen Gemeinde war. Und Markus begleitete ja Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise, verließ die beiden auf dieser Reise jedoch aus nicht bekannten Gründen. Und das war Paulus, wie es sicherlich manche von euch wissen, sauer aufgestoßen, sodass er ihn zu der zweiten Missionsreise, also später, nicht noch einmal mitnehmen wollte und Markus dann mit Barnabas weitergezogen ist. Letztlich hat er sich mit Paulus aber wohl in irgendeiner Form ausgesöhnt, denn er war am Ende des Lebens von Paulus, wo er in Gefangenschaft in Rom war, bei ihm gewesen. Das ist auch eine wichtige Botschaft für uns, denn Markus kannte dieses Thema des Scheiterns oder zumindest der Planänderungen, die sein Leben durcheinander brachten. Irgendwas muss gewesen sein, dass er diese Missionsreise abgebrochen hat und zurück nach Hause gekehrt ist. Und er erhielt eine klare Absage eines Glaubensbruders, für den Dienst in der Form nicht mehr brauchbar zu sein. Das ist sicherlich nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Und doch hat Gott ihn nicht hängen gelassen, sondern ihn zu einem Werkzeug gemacht, dass er letztlich einer der vier echten, es gab ja auch viele unechte Evangelien, also Lebensberichte über Jesus, dass er einer der vier echten Evangelisten geworden ist, die uns diesen Bericht hinterlassen haben und letztendlich 16 Kapitel zum Neuen Testament beigesteuert haben. Also lass dir das auch eine Ermutigung sein, wenn du dich unbrauchbar fühlst oder nicht mehr nützlich in dem Sinne, wie du es dachtest, dann denk daran, dass Gott gewissermaßen recyceln kann, also dich in einer anderen Form als bisher wieder für sich gebrauchen kann und dir neue Aufgaben geben kann. In der wichtigsten Quelle aus der frühen Kirche erfahren wir, dass Markus zwar kein Augenzeuge von Jesus gewesen ist, aber seine Informationen durch den engen Kontakt und die Lehrvorträge von Petrus erhalten hat. Also Petrus ist die dahinterstehende Autorität dieses Evangeliums. Und er war ja wirklich ein offizieller Apostel, ein Begleiter und Botschafter von Jesus. Und das war ja ein zentrales Kriterium, ob eine Schrift überhaupt Teil des Neuen Testaments werden konnte, dass sie einen apostolischen Hintergrund, eine apostolische Autorität hatte. Und es kann gut sein, dass Markus durch die Verkündigung, also die Predigt von Petrus zum Glauben gekommen ist, denn dieser bezeichnet ihn in seinem Brief als jemanden, der ihm wie ein Sohn ist. Also ein bisschen so wie bei Paulus und Timotheus. Und Petrus hatte aber sich scheinbar nicht hingesetzt mit ihm und ihm das der Reihe nach erzählt, sondern je nach Anlass hat Petrus Verschiedenes aus dem Leben von Jesus gelehrt, gepredigt, nacherzählt. Und Jesus hat das dann in Rom unter dem Wirken des Geistes, kurz gesagt, für sich abgespeichert, geordnet, sortiert und aufgeschrieben. Wichtig jetzt für uns, Markus hat hauptsächlich eine nichtjüdische Leserschaft bzw. Gemeinden in einem nichtjüdischen Umfeld vor Augen, also solche wie uns. Und für diese wollte er die Grundlage ihres Glaubens für später schriftlich festhalten, wenn es keinen Petrus oder keine anderen Augenzeugen mehr gibt. Und er wollte sie auch ausstatten für ihren Missionsauftrag, zum einen inhaltlich, also was sollen wir verkünden, worin besteht unser Glaube, aber auch mit Glaubensmut, das, was sie wissen müssen, auch seelsorgerlich hören müssen für diesen Auftrag. Und vor diesem Hintergrund, dass er so eine nicht-jüdische Leserschaft vor Augen hat, wundert es auch nicht, dass er jetzt nicht wie Lukas oder Matthäus einsteigt mit einem Geschlechtsregister und so eine ausgiebige Brücke spannt vom Alten Testament her, sondern gleich kurz und prägnant zum Punkt kommt, indem er eben sagt, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er kommt gleich zur Sache, indem er sagt, dass sein Bericht von einer guten Botschaft oder einer Siegesfreudenbotschaft, Evangelium, handelt. Und diese Botschaft dreht sich um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Christus ist kein Nachname, so wie ich Ross heiße, sondern ein Titel. Es heißt der Gesalbte und ist die griechische Übersetzung des hebräischen Mashiach, also Messias. Also einfach der griechische Begriff für diesen angekündigten und versprochenen Retter Israels. Im Alten Testament wurden ja Könige, Priester und Propheten für ihre Aufgabe gesalbt. Und diese Salbung stand als äußeres Zeichen dafür, von Gott auserwählt zu sein und eine besondere Funktion inne zu haben. Und der Christus, also der Gesalbte wiederum, er würde all diese Funktionen, Priester, König, Prophet, in sich vereinen und würde der Gesalbte sein, also vollumfänglich von Gott erwählt und ausgestattet. Im Text sieht man das bei der Taufe, wo Gott der Vater Jesus zum einen seine Identität zuspricht: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden, und ihm zweitens mit dem Heiligen Geist ausstattet für all seine Aufgaben. Ich sagte es bereits, wir werden sehen, das sind bei Markus zwei ganz zentrale Themen: Identität und Berufung. Bei der Taufe lief das mehr oder weniger so parallel, aber in unserem Fall ist es wichtig, dass wir die Reihenfolge nicht vertauschen. Aus der Identität ergibt sich die Berufung. Wir Menschen tendieren dazu, unsere Stärken, Erfolge und Aufgaben zu nutzen, nutzen zu wollen, um unsere Identität zu finden. In der Grundschule merkte ich zum Beispiel schnell, dass ich eine gewisse Sportlichkeit habe, dass ich im Bereich Sprachen gut bin. Das gehört ja zur Entwicklung dazu, zu entdecken, was kann ich gut, worin bin ich stark. Ihr könntet andere Beispiele nennen. Der Reiz oder die Täuschung besteht aber darin, mich über diese Leistung, über diese Bereiche aufwerten zu können. Das heißt, mir einen höheren Wert zu erarbeiten, meine Identität auf ein anderes Level zu heben. Und Gott kommt andersherum. Er spricht dir Wert, Würde und seine Liebe in Christus zu. Und auf dieser Grundlage dürfen dann deine Begabungen und Stärken blühen und gedeihen und werden nicht zu einem Götzen, zu einem Kult, den ich nutzen möchte, um meine Identität aufzuwerten. Markus sagt, das Kommen von Jesus ist eine gute Botschaft, Evangelium. Kleine Klammerbemerkung: Botschaft heißt, sie ist nicht beliebig füllbar, sondern sie ist mit einem konkreten Inhalt verbunden. Ich kann mich auch als Christ verstehen, bin aber in dem Sinne außerhalb jeglicher Parameter, die mich als Christ definieren würden. Was meine ich damit? Es gibt ein wunderbares Buch, Ankern. Da ist davon die Rede, dass es ist von einem Interview mit dem berühmten Atheisten Christopher Hitchens in einer Zeitschrift, wo er darlegt, in welcher Form er Religion und speziell das Christentum ablehnt. Und die Pastorin, die ihn da befragte, merkte an, dass er ja die fundamentalistische Seite des Christentums kritisiere, die enge, die rückwärtsgewandte, könnte man sagen, und dass sie sich aber als liberale Christin verstehe. Das heißt, sie nimmt die Geschichten der Bibel nicht wörtlich, also es sind keine Tatsachenberichte, und sie lehnt den Sühnegedanken ab, also dass Jesus für unsere Sünden sterben musste. Und sie fragte, ob er zwischen diesen beiden Arten, also diesem fundamentalistischen und dem liberalen, unterscheiden würde. Und jetzt gibt er als Atheist eine erstaunliche Antwort, wie ich finde. Ich würde sagen, wenn Sie nicht glauben, dass Jesus von Nazareth der Christus und Messias war, dass er von den Toten auferstand und dass durch sein Opfer unsere Sünden vergeben sind, dann sind Sie im eigentlichen Sinne des Wortes kein Christ. Ich kann dieser Einschätzung nur zustimmen. Ab einem gewissen Glaubensverständnis befindet man sich außerhalb der Parameter des Evangeliums. Das hat nichts damit zu tun, die Person nicht zu mögen oder Sonstiges. Und Markus sagt, Evangelium ist eine Botschaft, eine gute Botschaft. Warum spricht Markus von einer guten Botschaft? Es gibt ja diese Frage, die manchmal gestellt wird: Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht, welche willst du zuerst hören? Und meistens sagt man dann zuerst die schlechte. Und so ist es auch im christlichen Glauben. Es gibt eine schlechte Nachricht, die uns alle betrifft und auf die es eine Antwort braucht und auf die das Evangelium die Antwort ist. Und die schlechte Nachricht lautet kurz gesagt: Gott ist gut und wir sind es nicht. Was meine ich damit? Mit gut ist nicht lieb und nett gemeint, das können Menschen auch sein, sozial engagiert, Nächstenliebe praktizierend, sondern mit gut ist gemeint moralisch vollkommen. Es gibt in Gott kein Unrecht, keine Bösartigkeit, keine Form von Unreinheit oder Falschheit. Er kennt keine schlechten Absichten, sondern er handelt immer richtig und weise. Er ist der Heilige und der ganz andere. In Kapitel 10, Vers 18 zum Beispiel sagt Jesus, niemand ist gut in diesem Sinne als nur einer, Gott. Und da wir in seinem Ebenbild gemacht sind, soll der Mensch dieses Gutsein, also Gottes Herrlichkeit, widerspiegeln. Und das Problem ist aber seit dem Sündenfall, dass der Mensch das nicht von sich aus tut, sondern er seine eigenen Wege geht. Er hat also einen großen Mangel an dem, wie er eigentlich sein sollte, wozu er geschaffen ist, wozu er gemacht ist. Und auf diese Zielverfehlung des Menschen muss Gott in seiner Gerechtigkeit reagieren. Und da kommt jetzt dieses Mischzitat von Johannes, Vers 2 und 3 hier ins Spiel, das beides mit drin hat. Erst die schlechte Nachricht, dann die gute. Also Johannes bringt quasi hier so zwei Pakete mit, die aber in der richtigen Reihenfolge geöffnet werden müssen, um ihren Sinn zu verstehen. Es gibt ja beim Geburtstag manchmal die Frage, ob ein bestimmtes Geschenk zuerst geöffnet werden soll, um die Reihenfolge richtig zu haben. Und so ist es hier auch. Das Zitat aus Maleachi hat den Hintergrund, dass ein Bote gesandt wird, der den Weg bahnt, dass Gott zum Gericht kommen kann und sein Volk für all ihre bösen Taten zur Verantwortung zieht. Maleachi sagt, womit die Leute von Juda damals nicht mehr rechneten, das wird sicher und plötzlich kommen, dass Gott sie zur Rechenschaft zieht. Es droht also Gefahr. Der zweite Teil des Zitats aus Jesaja 40 betont aber, dass Gott zwar sein Volk die Konsequenzen ihrer Schuld tragen lässt, aber dann als Retter kommt und sich seiner Leute wieder annimmt und sich wie ein Hirte wieder liebevoll um sie kümmern wird. Das zeigt so diese ganze Spannung, weiß nicht, ob ihr das merkt, dass der heilige Gott nach Aussage der Bibel für sündhafte Menschen, also die ihm gegenüber in Feindschaft und Ablehnung sind, sowohl die größte Gefahr darstellt, als auch ihre einzige Chance, dieser Gefahr zu entgehen. Und die ganze christliche Botschaft ergibt keinen Sinn, wenn man das nicht als Gesamtpaket zusammenlässt. Die ganze Szenerie dieser Johannesbewegung spielt sich in der Wüste ab. Viermal haben wir hier diesen Begriff. Ein Ort der Entbehrung, des Mangels, der Lebensferne und Abgeschiedenheit. Aber die Wüste war auch immer wieder ein Ort besonderer Gottesbegegnungen, wie bei Mose zum Beispiel. Und so ruft Johannes die Trostworte in die Wüste, dass Gott genau dort hineinkommen wird und sich seiner Kinder annimmt. Brauchst auch du heute diese Erinnerung, dass Gott selbst hineinkommen will in deine Situation? Manchmal sehen wir selbst nicht mehr klar und müssen regelrecht von außen darauf hingewiesen, dass Gott da ist, dass er Realität ist. Ihr kennt das bekannte Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Das hat Johannes angekündigt. Er wird kommen. Er ist auf dem Weg. Er bleibt nicht fern. Und es ist erstaunlich, das, was Gott im Alten Testament von den Texten hier vom Hintergrund her von sich sagt, er wird kommen und ihm wird der Weg gebahnt, das geschieht jetzt durch Jesus, durch seinen Sohn. Es ist kein Wunder, dass Johannes sagt, er tauge für Jesus nicht einmal als Helfer zum Schuhe ausziehen. Seine Ausstattung bestand ja aus Kamelhaaren, einem ledernen Gürtel und Wildfutter, kann man sagen, also Heuschrecken und Honig. Es soll also kein Aufhebens um seine Person und um seine Erscheinung gemacht werden, sondern um den, der nach ihm kommt. Warum betont Johannes in dem Zusammenhang, dass Jesus stärker sein würde als er? Vers 7. Was heißt das? Wird er im Armdrücken gegen ihn verlieren oder irgendwie beim Rangeln den Kürzeren ziehen? Das vielleicht nicht einmal, denn wer in der Wüste überlebt, der muss zäh sein. Wenn wir aber jetzt nochmal auf Jesaja 40 so als Hintergrund zurückblicken, dann wird klar, was damit gemeint ist, dass dieser, der kommt, stärker ist als er. Es geht um Schöpferkraft. Beim Boxen gibt es ja diese Gewichtsklassen und Johannes sagt, der kommende Messias ist in keiner Gewichtsklasse, die ich jemals erreichen werde. Jesaja beschreibt es so: Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihn ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese, also die Sterne, erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Also von dieser Art Stärke redet Johannes, wenn er hier sagt, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Und der Kommende würde dann aber Menschen an seiner Kraft teilhaben lassen, indem er mit Heiligen Geist tauft oder erfüllt, was ja in den Pfingstereignissen dann geschieht. Wenn man jetzt mal an Markus Adressaten im römischen Umfeld und an uns denkt, ist das ganz wichtig. Denn für die Weitergabe unserer Botschaft und das Durchhalten im Glauben in dieser Welt brauchen wir viel Kraft von oben. Je größer der Druck eigentlich von außen ist, umso mehr brauchen wir Kraft innerlich. Und wir haben eine Kraftquelle, die nie versiegt, denn sie hängt an einer Person, die niemals an Kraft verliert, die ewig, unwandelbar und unendlich ist. Wenn ich dann noch einmal Jesaja 40 bemühen darf: Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Man kann im Text schön, finde ich, die beiden Seiten der Identität von Jesus sehen. Zum einen identifiziert er sich ganz mit den Menschen um sich herum. Zum anderen hört er dabei nie auf, der ganz andere zu sein. Achtet vor dem Hintergrund mal darauf, wie die beiden Taufszenen beschrieben werden. Erst Vers 5, der erste Teil. Und es ging zu ihm, also zu Johannes, hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und Jesus reiht sich da quasi einfach mit ein. Das Volk geht, ich gehe auch. In Vers 9 heißt es dann: Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa. Markus betont, dass Jesus eine reale historische Person mit einem realen Herkunftsort ist. Solche Dinge erscheinen uns auf den ersten Blick vielleicht nicht so wichtig, aber sie können zu einer wichtigen Klärung beitragen, um wen es sich wirklich handelt. Ich las die Tage ein Zitat von Claudia Scheinbaum, kurz vor ihrer Wahl zur ersten jüdischen Präsidentin Mexikos. Sie sagte: Danke an Jesus. Man könnte meinen, das muss ja eine messianische, jesusgläubige Jüdin gewesen sein. Unter dem Zitat steht dann die Anmerkung: Gemeint war ihr Ehemann Jesus Maria Tariba. Also, wer ist wirklich wer, ist durchaus von Relevanz. Und um wen geht es? Also Jesus hat einen Vater im Himmel, von dem er kommt, und zugleich eine Vaterstadt mit Namen Nazareth, wie es in Kapitel 6 heißt. Also er reiht sich da ein, kommt aus Nazareth, lässt sich taufen. Auf der anderen Seite hebt er sich von seinen Zeitgenossen und den Menschen grundsätzlich ab. Vers 5b: Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem oder während sie ihre Sünden bekannten. Und Vers 9b: Und Jesus wurde von Johannes im Jordan getauft. Punkt. Fehlt da nicht irgendwas? Was ist mit dem Teil mit den Sünden? Hat Markus da irgendwas vergessen oder nicht beachtet? Hier wird ein circa 30-jähriger Mann getauft und der hat nichts zu bekennen. Kein schlechter Gedanke, kein unangemessenes Wort, keine Handlung, die Gott missfallen oder anderen geschadet hat. Und genau so ist es. Entweder ist das eine gewaltige Heuchelei oder, und da ist Markus überzeugt, er hat als Gottes Sohn nichts Negatives zu bekennen. Er kann sich so taufen lassen, ohne irgendetwas bekennen zu müssen. Menschen vergleichen sich ja gerne so in die schlechtere Richtung. Meistens sehen wir uns moralisch gesehen vielleicht irgendwo im Mittelfeld. Klar, manches ist nicht so gut gelaufen, aber in die schlechtere Richtung gibt es noch genug andere. Und ganz am Ende von dieser Seite, sagen wir mal, das ist die rechte Seite, stehen dann irgendwelche Gewaltherrscher, Schwerverbrecher und Ähnliches. Vielleicht denkt man denn, wenn also Gott mal mit der Faust auf den Tisch haut, einen strafenden Blitz vom Himmel schickt, dann wird der irgendwo in der Richtung, sagen wir mal, rechts von mir einschlagen. Das Erstaunliche ist, die Botschaft der Bibel ist genau andersherum. Der Blitz des Gerichts schlägt am Ende der anderen Seite ein. Ganz links bei dem Einzigen, der nichts getan hat. Der nichts getan hat, was diese Strafe rechtfertigen würde. Und das nennen wir Stellvertretung. Eine angemessene Stellvertretung. Einer für alle. Damit alle, die das glauben, dann für den einen leben. So jemand lässt sich hier taufen. Jesus kann aber durchaus von außen zur Abkehr von Gott versucht werden, herausgefordert werden. Und das passiert dann in der Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, die erste Amtshandlung des Geistes ist es, Jesus in die Wüste hinauszuführen oder zu drängen, sofort heißt es ja, oder sogleich, damit seine Loyalität zu Gott auf die Probe gestellt wird. Es gibt keine Schonfrist. Ich weiß nicht, ob du auch diese Vorstellung in deinem Gottesbild mit drin hast, dass Gott dich auch manchmal mitten in die Probleme hineinschickt, damit du gestärkt und gereift wirst im Vertrauen auf ihn. Wenn wir verschiedene andere Texte dazu nehmen, merken wir, es liegt Gott viel mehr am Herzen, dass wir uns über unsere Errettung und seine Nähe freuen, als dass wir durchweg Erfolgsphasen erleben. Gorch Fock sagte: Ich weiß nicht, wohin Gott mich führt, aber ich weiß, dass er mich führt. Zuletzt war ich in einem bestimmten Bereich gedanklich, ja, sehr herausgefordert, belastet, aber eins habe ich gemerkt, so eine Wüstensituation wirft mich im Gebet ganz anders auf Gott, als wenn alles gemütlich wäre. Und das nutzt Gott und schickt uns auch in solche, ja, Drucksituationen, um dieses Vertrauen zu schärfen. Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sorgen, Leid und Herausforderungen ertränken uns, oder sie müssen in etwas Größerem ertränkt werden, nämlich in diesem tiefen Meer des Wesens Gottes, in ihm selbst, in seiner Liebe und Gnade und seiner Majestät. Spurgeon schreibt: Ich weiß von nichts Größerem, das uns so ermutigen, die Wogen von Leid und Kummer stillen und die Stürme der Prüfung in Frieden verwandeln kann, als ein aufrichtiges Nachsinnen über den Gegenstand der Gottheit. Also anders gesagt, ein sich hinein vertiefen, wie Gott ist. Und dann zu sehen, wie die Dinge in Relation kommen. Selbst meine großen Herausforderungen. Doch zu sehen, dass er größer, gewaltiger, liebevoller und weiser ist mit meinem Leben. Was soll das Ganze mit der Wüste? Lässt Gott hier wie im Theater eine Szene spielen, bei der eh jeder, der das Programmheft gelesen hat, klar ist, wie sie ausgeht? Nein, Jesus hat hier real die Konfrontation mit dem Teufel zu durchstehen, mit Leib und Seele. Engel dienen ihm, heißt es. Das wäre im Vollbesitz seiner Kräfte nicht nötig gewesen. Engel brauchen einem nicht zu dienen, wenn man keine Hilfe nötig hat. Man hat aber trotzdem so eine zweifache Symbolik hier mit drin. Erstens, Jesus ist das wahre Israel, der nicht im Roten Meer, sondern im Jordan getauft wurde und danach nicht 40 Jahre, aber 40 Tage in der Wüste verbrachte. Allerdings, der große Unterschied, ohne den Weg Gottes und seine Gebote zu verlassen. Und zweitens, er war bei den wilden Tieren, also im Bilde gesprochen, in geistlicher Wildnis, im Einflussbereich Satans. Aber im Gegensatz zu Adam, damals im Garten Eden, widerstand er den Verlockungen des Bösen und ging siegreich aus dieser Prüfung hervor. Er ist der zweite Adam, also der eigentliche Mensch, wie Gott ihn sich gedacht hat. Es ist interessant, Markus schreibt gar nicht, wie die Versuchung in der Wüste ausging. Also was war das Ergebnis, wer hat gewonnen, so nach dem Motto. Wäre ein bisschen so, als würde man heute Abend beim EM-Finale, sagen wir in der 70. Minute, die Übertragung einfach abbrechen. Aber Markus traut dem Leser zu, selber zu merken, in den folgenden Ereignissen, wer Sieger ist, über alle Mächte der Finsternis. vor wem sich dämonische Kräfte unterordnen müssen, verstummen, wenn er spricht. Und dazu lese ich uns nochmal Vers 1 zum Abschluss. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Amen.